Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Viele Gäste. Die Schweizer Hotels waren im Sommer besser belegt als letztes Jahr. Das vor allem auch wegen Touristen aus Asien. Hohe Strafe. Ein früherer Chefbuchhalter der Ems Chemie bekommt vom Gericht 8 Jahre Gefängnis, weil er die Firma um Millionen betrogen hat. Später in der Sendung Kandidatinnenkür. Am Abend nominiert die SP-Fraktion für den Sitz im Bundesrat. Wir fragen nach der besten SP-Taktik. Und trotzen, kämpfen oder doch ab ins Ausland. Wie ein durchschnittliches Schweizer Unternehmen versucht, mit dem starken Euro zu überleben. Wir fragen den Chef im Tagesgespräch um 1. Rendezvous am Mikrofon ist Kurtin Vinzenz. Zuerst jetzt der Überblick über das Wichtigste vom Vormittag, die Nachrichten mit Georg Aufdermauer.
Für die Schweizer Hotellerie war der Juli ein guter Monat. 4,3 Millionen Übernachtungen wurden gezählt. Das sind fast 5,5% mehr als vor einem Jahr, wie das Bundesamt für Statistik meldet. Die Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland legten dabei überdurchschnittlich zu, um rund 7%. Besonders beliebt war die Schweiz bei Touristen aus Asien und den Golfstaaten. Die Genfer Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung zu Tötungen von Strafgefangenen in Guatemala eröffnet, die in den Jahren 2004 bis 2007 in guatemaltekischen Strafanstalten begangen worden sind. Dass die Genfer Justiz sich mit Vorgängen in Zentralamerika beschäftigt, liegt daran, dass der ehemalige Polizeichef Guatemalas heute in Genf lebt. Zudem verfügt er über einen Schweizer Pass. Der ehemalige Polizeichef mit Schweizer Wurzeln gehört zu einer Gruppe von 19 Angehörigen der früheren guatemaltekischen Regierung, gegen die in Guatemala ein Haftbefehl erlassen worden ist. Der Beschuldigte bestreitet die gegen ihn erhobenen Vorwürfe. Die Schweiz liefert eigene Staatsbürger nicht ans Ausland aus. Ein allfälliger Prozess würde deshalb in Genf geführt. Ein ehemaliger Buchhalter der Ems Chemie ist vom Bezirksgericht im bündnerischen Domat Ems zu einer Gefängnisstrafe von 8 Jahren verurteilt worden. Schuldig gesprochen wurde der 74-Jährige wegen gewerbsmäßigem Betrug, Urkundenfälschung und Geldwäscherei. Eine Gefängnisstrafe von 4 Jahren erhielt sein Komplize, ein ehemaliger Verkaufsangestellter. Die beiden Männer müssten der Ems Chemie zudem 14 Millionen Franken zurückzahlen. Die Preise in der Schweiz bleiben stabil, die Teuerung bleibt gering. Im August betrug die Jahresteuerung 0,3%. Im Vergleich zum Vormonat blieben die Preise im Durchschnitt sogar unverändert. Weniger zahlen musste man für den Verkehr, für Wohnen und Energie sowie für die Gesundheitspflege. Teurer wurden dafür unter anderem Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke. Der Basler Pharmakonzern Roche hat ein Sparprogramm angekündigt. Welche Auswirkungen es haben wird, beispielsweise auf die Arbeitsplätze, wird der Konzern später bekannt geben. Die Sparmaßnahmen seien nötig, weil viele europäische Länder und die USA die Arzneimittelpreise drückten, teilte Roche mit. Teure Krebsmedikamente würden oftmals nicht mehr bewilligt. Gesundheitsbehörden verschiedener Länder hatten die bereits bewilligte Anwendung des Krebsmedikaments von Roche Avastin bei der Behandlung zusätzlicher Krebsarten zurückgewiesen, weil es zu teuer sei. Der Bergbaukonzern Xstrata mit Sitz in Zug hat mit der peruanischen Regierung einen Großvertrag abgeschlossen. Für 4,2 Milliarden Dollar erhält Xstrata das Recht, eine Kupfermine im Süden des Landes zu betreiben. Peru ist bereits der zweitgrößte Kupferexporteur der Welt. Wenn der Rohstoff, wie geplant, ab 2014 in der neuen Mine gewonnen werden kann, dürfte das Land den Kupferabbau um 30% steigern. Der israelische Ministerpräsident Netanyahu und der palästinensische Präsident Abbas werden ihre Gespräche über ein Friedensabkommen im Nahen Osten Mitte September weiterführen. Das nächste Gespräch soll im ägyptischen Badeort Sharm el-Sheikh stattfinden, in Anwesenheit der amerikanischen Außenministerin Clinton und des US-Nahostvermittlers Mitchell. Danach wollen sich Netanyahu und Abbas alle 2 Wochen wieder treffen. Beide zeigten sich nach ihrer ersten Gesprächsrunde in Washington skeptisch, dass bald ein Resultat vorliegen werde. Netanyahu sagte, für einen definitiven Frieden zwischen Israel und den Palästinensern müssten beide Seiten schmerzhafte Zugeständnisse machen. Auf der Förderplattform im Golf von Mexiko, auf der es gestern eine Explosion gab, konnte das Feuer gelöscht werden. Gemäß den Behörden flossen bei dem Unglück keine großen Mengen Öl ins Meer, entgegen ersten Befürchtungen. Alle 13 Arbeiter seien gerettet worden. Die Plattform ist eine von 3.400 im Golf von Mexiko. Die USA beziehen rund ein Drittel ihres Öls aus der Region. In Russland sind weitere Waldbrände im Süden des Landes aufgeflammt. Laut dem Katastrophenministerium sind dabei mindestens 5 Menschen ums Leben gekommen. Der Gouverneur der Region Wolgograd teilte mit, rund 500 Häuser seien zerstört worden. Zudem hätten die Behörden mehrere Dörfer evakuieren müssen. Die Brände würden von starken Winden weiter angefacht.
12.36 Uhr im Rendezvous auf Schweizer Radio DRS. Offizielle Bundesratskandidatinnen. Wen würden Sie nominieren und warum? Das haben wir frühere SP-Größen gefragt. Im Sommer kamen viele Touristen in die Schweiz, aber der Winter wird wohl hart wegen dem harten Franken. Und der macht auch Urs Spielmann Bauchweh, Chef eines Schweizer Unternehmens, das sein Geld mit Exporten verdient. Er erzählt davon um eins im Tagesgespräch. Dann, wir schließen bald Frieden, behaupten die Parteien im Nahostkonflikt. Was ist davon zu halten, fragen wir unseren Experten. Die Genfer Behörden ermitteln gegen einen ehemaligen Polizeichef in Guatemala mit Schweizer Pass wegen illegaler Hinrichtungen. Und die Jugend in Kaschmir hat wenig Perspektiven, aber unsere Reportage zeigt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Das sind die Themen heute Freitag nach dem Blick auf die Märkte, die Straßen und das Wochenendwetter. Georg Auftermauer.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.389 Punkten plus 0,9%. Der Euro wird zu 1.30 Franken gehandelt, der Dollar zu 1.0154 Franken. Die Wetterprognose. Im Norden scheint meist die Sonne bei rund 22 Grad. Im Süden ist es ziemlich sonnig bei 24 Grad. In den Alpen hat es Quellwolken, einzelne Regengüsse sind möglich. Am Wochenende scheint oft die Sonne bei 22 Grad im Norden und 25 Grad im Süden. Am Samstag gibt es zunächst einige Hochnebelfelder, am Sonntag ziehen Schleierwolken vorüber. Verkehrsinfo DRS von 12.37 Uhr auf der Nord-Süd-Achse Richtung Süden stockender der Verkehr vor dem Gotthardtunnel in Göschenen und in Richtung Norden 2 Kilometer Stau vor dem Gotthardtunnel in Airolo. Dann stockender Verkehr in der Region Basel auf der A2 Richtung Deutschland zwischen Diekten und dem Ebenrheintunnel und in der Region Bern auf der A1 Richtung Bern zwischen der Raststätte Grauholz und der Verzweigung Wankdorf. Zudem in der Westschweiz auf der A12 Richtung Freiburg zwischen Châtel-Saint-Denis und Volrü Verkehrsbehinderung wegen eines Pannenfahrzeugs im Baustellenbereich.
Aus 4 macht 2. Die SP-Fraktion bestimmt heute Abend, welche 2 SP-Frauen sie der Bundesversammlung vorschlägt als neue Bundesrätin. Was spielt denn eine Rolle im parteiinternen Ringen darum, wer zur offiziellen Kandidatin gekürt wird und wer nicht? Dazu äußern sich ehemalige Spitzenexponenten der SP im Bericht von Bundeshausredaktor Pascal Krauthammer.
Sei es Jacqueline Fehr, Hildegard Fessler, Eva Herzog oder Simonetta Sommaruga, alle seien gut, sehr gut sogar, findet der frühere langjährige SP-Parteipräsident Helmut Hubacher. Eva Herzog, die Basler Regierungsrätin, habe aber trotzdem wenig Chancen, auf das Zweierticket zu kommen, prophezeit Hubacher.
Wenn aus dem eigenen Stall, wenn man das so sagen dürfte, 3 national bekannte Kandidatinnen vorhanden sind, dann wird die Auswahl unter diesen 3 erfolgen.
Da das Geschlecht diesmal kein Ausschlussgrund ist, versuchen manche Kandidatinnen mit ihrer Kantonszugehörigkeit zu punkten. Da die Kantonsklausel aber abgeschafft worden ist und die SP als erstes in die Ersatzwahl geht, spielt es für die Fraktion heute kaum eine Rolle, ob die Kandidatin nun aus St. Gallen, Zürich oder Bern kommt. Die erste Zürcher SP-Nationalrätin und gescheiterte SP-Bundesratskandidatin Lilian Uchtenhagen sagt da wohl stellvertretend:
Ich finde es nicht wichtig, woher man kommt, kommt darauf an, wie man ist und wie man politisiert.
Doch gerade da, wegen des Politisierens, muss insbesondere Simonetta Sommaruga mit Widerstand rechnen in der Fraktion. Manche Linke nehmen ihr noch immer übel, dass Sommaruga vor ein paar Jahren mit ihrem Gurtenmanifest linke Grundprinzipien öffentlich in Frage gestellt hatte. Doch Hubacher warnt die Fraktion vor einer internen Abrechnung.
Simonetta Sommaruga ist eine hervorragende Visitenkarte dieser Partei. Sie ist breit abgestützt wie kaum eine andere Kandidatin im Volk. Es gibt in dieser Partei keine Denkverbote. Und man kann auch als Politikerin Gedanken äußern, die nicht unbedingt überall auf Beifall stoßen. Die SP-Fraktion wird gut beraten sein, solche kleinkarierte Vorwürfe nicht allzu sehr zu gewichten.
Doch auch wenn Somaruga heute aufs offizielle Ticket kommen sollte, eine Wahl durch die Bundesversammlung bleibt trotzdem fraglich und wer es heute nicht aufs Ticket schafft, hat trotzdem Wahlchancen. Viele Bürgerliche scheinen nämlich, eine in der Bevölkerung populäre Bundesrätin, Beispiel Simonetta Somaruga, verhindern zu wollen. Ihnen wäre Hildegard Fessler beispielsweise lieber, da sie eine Bundesrätin mit erkennbaren Ecken und Kanten wäre. Solche taktischen Spielereien der anderen Parteien kennt die frühere SP-Parteipräsidentin Christiane Brunner, die als offizielle SP-Bundesratskandidatin ebenfalls am Widerstand der Bürgerlichen scheiterte.
Ja, solche Überlegungen spielen immer mit. Also meine eigene Erfahrung zeigt das ja.
Helmut Hubacher teilt diese Einschätzung und verweist auf die Nichtwahl von Lilian Uchtenhagen. An ihrer Stelle machte schließlich Otto Stich das Rennen.
Ein Motiv oder ein Argument, um Lilian Uchtenhagen nicht zu wählen, hat mir Kurt Furgler ganz offen gestanden. Ihr habt jetzt mit Willy Richard eine super Lokomotive gehabt beim Volk und jetzt wollen wir nicht, dass ihr ein zweites Mal mit Lilian Uchtenhagen, wie so eine populäre Lokomotive, wie er es genannt hat, ins Rennen schicken könnt.
Falls dieses Szenario bei dieser Ersatzwahl wieder eintreffen sollte, haben Christiane Brunner und Helmut Hubacher, die früheren Parteipräsidenten, eine klare Meinung. Wer es heute nicht auf das SP-Ticket schaffe, dürfe die Wahl auf keinen Fall annehmen.
Der Juli war schön bei uns, schön heiß, bestes Ferienwetter. Und die Touristen kamen in Scharen, sie bescherten der Schweizer Hotellerie einen überraschend guten Sommer mit deutlich mehr Übernachtungen als letztes Jahr. Was dabei auffällt, viele Sommergäste kommen von weit, von sehr weit her. Barbara Wittmer.
Die Zahl der Reisenden aus China, die im Juli in einem Schweizer Hotel übernachtet haben, hat sich in der Jahresfrist verdoppelt. Unter dem Strich ergab das 47.000 Logiernächte. Verglichen mit den total 4,3 Millionen Hotelübernachtungen sind die chinesischen Hotelgäste zwar noch ein Nischenmarkt, aber einer mit großer Zukunft, sagt Thomas Alemann vom Branchenverband Hotellerie Suisse.
Das Potenzial liegt bei über 1 Million und ich denke, das ist das, was es spannend macht für die Schweizer Hotels. Was ja auch gefordert ist, ist, sich auf den zukünftigen chinesischen Markt auszurichten.
Dass die Schweizer Sommersaison überraschend gut lief, haben die Schweizer Hotels aber nicht nur den Chinesen zu verdanken, sondern auch Touristen aus anderen aufstrebenden Schwellenländern, solche aus Indien etwa oder aus den Golfstaaten. Auffällig viele Übernachtungen buchten auch Reisende aus den USA. Dabei profitiert die Schweiz auch von den Festspielen, die alle 10 Jahre im deutschen Oberammergau stattfinden.
Und da wissen wir aus der Vergangenheit her, dass das immer in diesem Jahr, wo diese Festspiele stattfinden, viele Amerikaner und Asiaten nach Europa kommen und das dann gleich auch mit einer Reise in die Schweiz verbinden.
Während die Schweizer Hoteliers diesen Sommer viele neue Gäste aus Übersee begrüßen konnten, lief das Europageschäft weniger gut. Vor allem aus Deutschland, dem wichtigsten Auslandsmarkt, gab es weniger Übernachtungen. Für Thomas Alemann von Hotellerie Suisse sind das zum einen Nachwirkungen der Wirtschaftskrise und gleichzeitig wohl erste Auswirkungen des schwachen Euros bzw. starken Frankens. Im August hat der ungünstige Wechselkurs wohl weiter auf die touristische Nachfrage aus den Nachbarländern gedrückt. Zudem war auch das Wetter weniger gut als im heißen Juli. Deshalb konnten die Hotels weniger Logiernächte an inländische Touristen verkaufen.
Aber die allgemeine Tendenz, vor allem was die ausländischen Logiernächte betrifft, vom transatlantischen Markt her wird sich sicher weiter fortsetzen.
Offizielle Zahlen für den ganzen Sommer gibt es zwar noch keine, aber Thomas Alemann vom Verband Hotellerie Suisse ist zuversichtlich. Dank den Touristen aus Übersee würden die Prognosen, die der Branche für diesen Sommer ein leichtes Minus voraussagten, ziemlich sicher übertroffen. Etwas weniger optimistisch ist er für die Wintersaison. Der starke Franken könnte dazu führen, dass der eine oder andere Tourist einen Bogen um die Schweiz macht.
Er habe als Polizeichef von Guatemala Gefangene ohne Prozesse hinrichten lassen. Das sind schwerwiegende Vorwürfe, erhoben von einer UNO-Kommission gegen einen guatemaltekisch-schweizerischen Doppelbürger. Der 40-Jährige lebt heute in Genf. Jetzt haben die Genfer Behörden eine Strafuntersuchung angeleitet. Westschweiz-Korrespondent Patrick Mühlhauser.
Seit Tagen berichten verschiedene Schweizer Medien über den Fall. Nun habe der Genfer Staatsanwalt den Untersuchungsrichter mit einer Strafuntersuchung beauftragt, bestätigt Mediensprecher Christophe Tournier, ohne Details bekannt zu geben.
Ni le procureur général ni le président du collège des juges d'instruction ne feront d'autres commentaires ou déclarations.
Die Vorwürfe gegen den Doppelbürger sind happig. Von 2004 bis 2007 war er Polizeichef in Guatemala. Die UNO-Kommission gegen Straflosigkeit in Guatemala wirft ihm vor, in dieser Zeit in zwei Operationen verwickelt gewesen zu sein. Rund 10 Häftlinge seien dabei hingerichtet worden, ohne dass man ihnen zuvor den Prozess gemacht habe. Die UNO-Kommission beschuldigt neben dem Polizeichef 18 weitere Personen, unter anderem den damaligen Innenminister. 2007 ist der Doppelbürger in die Schweiz geflüchtet, nach Genf. Seine Familie und auch er hätten Morddrohungen erhalten, sagt sein Genfer Anwalt Florian Bayer. Von den Anschuldigungen gegen ihn und dass ein Richter in Guatemala einen Haftbefehl ausstellen ließ, habe sein Mandant aus den Zeitungen erfahren. Seit 3 Wochen würden die Medien in Guatemala über den Fall berichten, doch sein Mandant habe noch immer keinen Einblick in die Akten erhalten. Das sei eine Verletzung seiner Grundrechte, erklärt Bayer. Sein Mandant sei deshalb erleichtert, dass nun Genf eine Strafuntersuchung eingeleitet habe.
Il va pouvoir exposer son point de vue à la justice, à des juges qui vont faire un examen des charges, des questions qui se posent.
So könne sein Mandant vor den Richtern seine Sichtweise darlegen, erklärt der Anwalt, denn er weise die Vorwürfe zurück. Amnesty International ist erfreut über das Vorgehen der Genfer Justizbehörden. Die UNO-Kommission und verschiedene Menschenrechtsorganisationen hätten immer wieder von illegalen Hinrichtungen in Guatemala berichtet, sagt Manon Schick, Sprecherin von Amnesty International Schweiz. Auch in der Zeit, als der besagte Doppelbürger Polizeichef gewesen sei.
Et nous demandons que l'enquête se fasse en lien avec les autorités du Guatemala, de façon à pouvoir établir les faits et ensuite, s'il est coupable, à ce qu'il soit poursuivi.
Amnesty wünsche sich eine Zusammenarbeit der Justizbehörden beider Länder. Falls der damalige Polizeichef schuldig sei, müsse er zur Rechenschaft gezogen werden, sagt Manon Schick. Zurzeit gelte jedoch auch für ihn die Unschuldsvermutung.
Ein ehemaliger Chefbuchhalter der Ems-Chemie soll 8 Jahre ins Gefängnis. Für das Bezirksgericht in Domadems im Kanton Graubünden ist es erwiesen. Der Mann, heute ist er 74, er hat seinen Arbeitgeber über Jahre betrogen, systematisch um insgesamt 13 Millionen Franken. Sein Komplize wurde heute ebenfalls verurteilt zu einer Gefängnisstrafe. Aus Graubünden, Roland Wermelinger.
Der Gerichtspräsident in Domat-Ems beginnt seine Verhandlungen gerne mit einem passenden Sprichwort. Heute war es «Se non è vero, e ben trovato». Wenn sie nicht stimmt, ist sie mindestens gut erfunden. Die Geschichte, die die beiden Angeklagten diese Woche vor den Gerichtsschranken erzählten und die den Aufenthalt der fehlenden Gelder erklären sollte. Von ominösen Provisionszahlungen und Schwarzkonten für Geschäfte in die frühere DDR war die Rede oder von geheimnisvollen, unbekannten Drittpersonen. Die Richter qualifizierten das alles als Nebelgranaten. Für sie belegen die Unterlagen glasklar, dass das Geld zu den beiden Angeklagten hinfloss. Einer gründete Tarnfirmen und stellte Rechnungen an die Ems Chemie. Dort ließ sie der Chefbuchhalter bezahlen und verbuchte sie versteckt. Das konnte er dank seiner gehobenen Position als jahrzehntelang unter dem damaligen Konzernchef Christoph Blocher dienender Chef des Rechnungswesens. Einer, der laut Urteilsbegründung seine Vertrauensposition ausnützte, wo immer er konnte, und dem es dank seines Fachwissens schließlich sogar gelang, seine privaten Steuerrechnungen von Ems-Konten bezahlen zu lassen. Dass das Gericht über das von der Anklage geforderte Strafmaß hinausging, begründete es denn auch mit der hohen kriminellen Energie des Hauptangeklagten. 8 Millionen Franken konnten die Justizbehörden sicherstellen. Weitere 1,5 Millionen sitzen auf den Bahamas fest. Bei diesen Geldern sind die Betrüger offenbar auf betrügerische Anlagevehikel von anderen Betrügern hereingefallen. Bereits verjährt ist der Fall von weiteren 1,5 Millionen aus der Abteilung des jetzt Verurteilten, die dort anfangs der 90er Jahre verschwanden. Ob die Ems Chemie ihre Buchhaltung schlecht kontrolliert hat, wie die Verteidiger bemängelten, ließ das Gericht offen. Die Ems-Gruppe selbst richtet auf Anfrage aus, dass man Verstöße mit krimineller Energie und mehreren Akteuren halt nie ganz ausschließen könne.
Es waren die ersten direkten Gespräche seit knapp 2 Jahren zwischen Israel und den Palästinensern. Unter der Vermittlung der USA haben die beiden Seiten, Israels Regierungschef Netanyahu und Palästinenserpräsident Abbas, beschlossen, man will sich jetzt regelmäßig treffen, in kurzen Abständen und in spätestens 1 Jahr einen umfassenden Frieden schließen. Was ist aber von diesen Zielen zu halten? Gab es von irgendeiner Seite ein Zugeständnis, eine neue Position, irgendein Indiz, dass man einer Lösung näher kommen könnte? Das fragte ich unseren Auslandredaktor Robert Stähli, der den sogenannten Friedensprozess im Nahen Osten jetzt schon seit Jahren beobachtet.
Also eine grundsätzlich neue Position, das habe ich nicht gehört. Beide bleiben auf den bekannten Ausgangspositionen. Die Palästinenser verlangen den Rückzug Israels aus dem Westjordanland, die Aufhebung der Abriegelung des Gazastreifens. Israel pocht auf seine Sicherheitsinteressen und die Anerkennung als jüdischen Staat. Kurz, keine der beiden Parteien hat auch nur irgendwie angedeutet, in welchem Punkt sie nachgeben will. Auffallend ist mir bloß, dass beide Seiten sehr freundlich miteinander umgegangen sind. Netanyahu beispielsweise hat Abbas bewusst als Partner für den Frieden bezeichnet.
Ein Ergebnis ist ja auch, dass die beiden Parteien einen hohen Rhythmus vereinbart haben, in dem man sich jetzt treffen will, weiterverhandeln will, alle 2 Wochen. Zeigt das nicht einen starken Willen zur Einigung?
Man kann das so interpretieren, aber ich denke, dass primär sich beide Seiten bewusst sind, dass ihnen die Zeit davonläuft. Das gilt ganz besonders für die Palästinenser, denn je länger die heutige Situation andauert, desto mehr wird Israel mit seinen Siedlungen im Westjordanland Fakten schaffen, die man kaum mehr rückgängig machen kann. Beide Seiten stehen innenpolitisch auch unter starkem Druck. Auch das könnte Einfluss haben auf die Verhandlungen. Die rechtskonservative Regierung in Israel wird auseinanderfallen, wenn Netanyahu zu große Konzessionen macht. Diese aber wiederum sind Voraussetzung, dass die Palästinenser in eine Friedenslösung einwilligen können. Abbas auf der anderen Seite bei den Palästinensern ist politisch geschwächt. Sein Mandat als Präsident ist abgelaufen und er steht auch unter starkem Druck der radikal-islamischen Hamas, die ja nicht nur in Gaza regiert, sondern auch im Westjordanland zunehmend Anhänger hat.
Sie haben die Hamas angesprochen. Gibt es denn eine Chance, diese Seite, diese radikale palästinensische Seite, irgendwann einzubinden?
Ich denke, wenn man die Hamas nicht einbindet, dann schließt man einfach einen großen Teil des palästinensischen Volkes aus. Deshalb ist meine Antwort klar. Irgendwann müssen Abbas und auch Netanyahu über ihren Schatten springen und das Gespräch mit der Hamas suchen. Klar, die Hamas ist eine Terrororganisation, aber sie ist eben auch ein großes Hilfswerk und das vergisst man oft, sie ist auch eine politische Partei. Gerade in diesem politischen Flügel der Hamas gibt es Realos, welche sich innerlich längst mit der Existenz Israels abgefunden haben, auch wenn sie das natürlich nicht laut zu sagen wagen. Deshalb wird man irgendwann in eine Friedenslösung diese Leute der Hamas einbinden müssen, wenn die Friedenslösung nachhaltig sein soll.
Das Ziel ist es ja, das offizielle Ziel, eine solche Friedenslösung zu haben, bis in 1 Jahr spätestens. Robert Stähli, glauben Sie daran?
Also ich bin vor der Hand sehr skeptisch, denn sehr viele Friedensbemühungen haben hoffnungsvoll begonnen. Sie sind dann irgendwie einmal versandet. Von der Aufbruchsstimmung, wie ich sie bei der Unterzeichnung des Oslo-Abkommens im Jahre 93 vor Ort erlebt habe, da ist heute gar nichts zu spüren. Die Menschen hüben und drüben. Sie sind müde, sie glauben nicht mehr an schnelle Lösungen. Andererseits sind sie sich natürlich auch bewusst, dass der heutige Zustand nicht andauern kann. Das wiederum könnte den Druck auf die Verhandlungsführer erhöhen. Vor der Hand aber bleibe ich skeptisch, ob man dieses ehrgeizige Ziel eines umfassenden Friedens in der Jahresfrist erreichen kann. Aber ich lasse mich sehr gerne überraschen.
Sagt unser Nahostexperte Robert Stähli. Um die Himalaya-Region Kaschmir wird seit Jahrzehnten gestritten. Kaschmir wird von den beiden verfeindeten Staaten Indien und Pakistan verwaltet. Beide streben aber die Herrschaft über das ganze Gebiet an. Dieser Streit führt im von Indien verwalteten Teil immer wieder zu blutigen Aufständen. Indien hat deswegen eine 500.000 Soldaten und paramilitärische Truppen in Kaschmir stationiert, aber die Menschen in Kaschmir wollen diese Soldaten nicht. In der Gesellschaft, gerade auch bei der Jugend, hat der Konflikt tiefe Spuren hinterlassen. Das zeigt der Bericht unserer Korrespondentin Karin Wenger.
La 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 Badal denge dunyaki tasweer ak ze tre.
Eines Tages werden die Jugendlichen von Kaschmir die Welt verändern. Eines Tages werden wir unsere Bestimmung finden, wird Friede ins Tal einziehen. Aber bis es soweit ist, gehen wir voran, singt Amit Vanchu, Arzt in einem lokalen Spital und Sänger der kaschmirischen Band Immersion. Das Lied ist hoffnungsvoll und nostalgisch zugleich, trotz einer Realität, die wenig Hoffnungsvolles verspricht.
We are mentally not well also, because we have been in the constant thing for last 20 years.
Die Gesellschaft sei nach 20 Jahren Konflikt und einem Alltag, der vor allem von Stress bestimmt sei, mental nicht mehr gesund. Und die Hoffnung, dass bald Friede kommen werde, sei längst erloschen. Die Menschen hätten die Geduld verloren, sagt Amit. Die Straßen der Stadt Srinagar im von Indien verwalteten Teil Kaschmirs sind in diesen Tagen voller indischer Soldaten, Paramilitärs und jugendlichen Demonstranten. Diese fordern den Abzug der indischen Truppen und Unabhängigkeit. Ausgelöst wurde die jüngste Krise Mitte Juni, als ein 17-jähriger Schüler auf dem Heimweg von einem indischen Geschoss tödlich getroffen wurde. Ausgangssperren legen jetzt das öffentliche Leben lahm, die Schulen sind geschlossen. Seit 2 Monaten kommt es auf den Straßen Kaschmirs beinahe täglich zu Demonstrationen. Doch während die Jugendlichen nur mit Steinen bewaffnet sind, antworten die indischen Soldaten mit scharfem Geschütz. Beinahe 60 Jugendliche starben in diesem Sommer. Der 17-jährige Fida Nab ist einer von ihnen. Er wurde bei einem Trauerzug erschossen. Freunde und Familienmitglieder haben sich einen Tag nach seinem Tod versammelt, um zu trauern. Ihre Stimmen sind belegt, aber in die Trauer mischt sich auch Wut.
As far as the turmoil in the Kashmir from past 20 years, from the very beginning when we were child, we have seen bloodsheds.
Seit 20 Jahren, seit ich denken kann, habe ich nichts als Blutvergießen gesehen. Wir haben nie gespielt wie andere Kinder. Wir haben nie daran gedacht, ein besseres Mobiltelefon oder einen Fernseher zu kaufen. Das Einzige, was wir wollten, ist Freiheit und dass die indische Armee abzieht, sagt der Student Ashraf Khan. Er und seine Kollegen greifen beinahe täglich zu den Steinen.
They lose the fear for death now.
Die Jugendlichen hätten längst die Angst vor dem Tod verloren. Sie hätten gesehen, wie ihre Schwestern und Mütter belästigt und ihre Freunde getötet worden seien. Da wolle man nur noch Vergeltung, sagt Chaukin Musamil, der Cousin des Getöteten. Die Wunden des Konflikts sind messbar. Bevor der gewaltsame Widerstand 1989 begann, seien jährlich ungefähr 1500 bis 1700 Patienten in die Psychiatrie gekommen. Und Stresskrankheiten habe es beinahe nicht gegeben, sagt Dr. Arshad Hussain, Psychiater des Medical College in Srinagar.
Diseases which are usually stress-related were almost absent.
Das letzte Jahr aber seien 100.000 Patienten gekommen, die meisten hätten unter Depression oder posttraumatischem Stresssyndrom gelitten, sagt der Psychiater. Amit Vanchu, der kaschmirische Sänger und Arzt, ergänzt:
In Kashmir, you will see that every day you have roughly around 10 to 12 cases of suicides.
Im Kaschmirtal, das bislang kein Wort für Selbstmord gekannt habe, gäbe es heute täglich rund 10 bis 12 Selbstmorde. Die meisten Opfer seien jünger als 22 Jahre und die Mehrzahl seien Mädchen. Denn während die jungen Männer ihrem Ärger in Demonstrationen Luft machen könnten, habe der Konflikt bewirkt, dass die Mädchen noch weniger Spielraum und keine Möglichkeit, ihren Stress zu verarbeiten hätten. Vielen bliebe bloß noch der Selbstmord.
We the youngsters of Kashmir, you the youngsters of Kashmir.
An eine baldige Lösung glaubt Amit nicht. Eingeklemmt zwischen Indien und Pakistan sei Kaschmir strategisch schlecht gelegen. Und weder Indien noch Pakistan werde Kaschmir je aufgeben oder in die Unabhängigkeit entlassen. Wer könne, verlasse deshalb das Tal. Und die anderen, die müssten an der Hoffnung festhalten, dass die Situation eines Tages besser werde, die Jugend wieder Jugend sein könne.
Der Bericht aus Kaschmir von Karin Wenger.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.